hier sein können und ja, das neue Jahr gleich mit einem Gottesdienst beginnen können. Ja, wir haben schon gehört, ja, auch das neue Jahr, ja, wird nicht ohne Leid sein. Ja, wir sind bestimmt schon gespannt, was alles so passiert, ja, global, aber auch in unserem Leben. Und es wird mit Sicherheit ganz viel passieren, ja, mehr als wir denken. Und vielleicht, ja, macht das dem einen oder anderen auch ein bisschen Angst, ja, vor der Ungewissheit, die vor uns liegt. Und deshalb möchten wir uns heute, ja, die Jahreslosung für dieses Jahr anschauen. Und die Jahreslosung steht in 1. Mose 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir schauen uns nicht nur diesen Vers an, sondern ja, das mehr oder weniger das komplette Kapitel 16 aus 1. Mose. Und wir werden hier an diesem Text ja wunderschön sehen, dass Gott ja oder wie Gott mit Hagar umgeht, ja, was er macht, wenn er uns sieht, ja, was sein Sehen ausmacht. Und wir werden auch sehen, welche Eigenschaften Gottes denn nötig sind, ja, damit wir ja auch wissen dürfen, dass Gott uns sieht, ja, und dass es kein vergeblicher Satz ist, der hier drinne steht, sondern dass Gott selbst uns sieht und dass wir darauf vertrauen können. Ich lese den Abschnitt vor, die Verse 1 bis 14 aus 1. Mose, Kapitel 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen, und Sarai sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben, und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört, und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn, und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Beer Lachai Rui, siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Ich bete noch. Vater, wir danken dir für dein Wort, dass wir jetzt schauen dürfen, woraus wir lernen dürfen, ja, auch wichtige Dinge für das neue Jahr. Ich danke dir, dass ja, du uns lehrst, dass du ja unsere Herzen öffnest, dass wir verstehen und ja, auch ermutigt, aber vielleicht auch ermahnt in das nächste Jahr gehen. Ich bitte dich um deinen Segen, ja, für die Predigt, für alle, die da sind, die zuhören, dass du, ja, zu uns sprichst und unsere Herzen für dein Wort öffnest. Amen. Ja, wir schauen uns zuerst an, was denn der Text sagt. Ja, ich habe den mal in zwei Abschnitte eingeteilt, die Verse 1 bis 6. Die schauen wir uns ein bisschen kürzer an. Und dann schauen wir uns noch die Verse 7 bis 14 an, wo dann ja auch Vers 13 mit dabei ist. Das, ja, auch die Jahreslosung für dieses Jahr. Ja, also Sarai ist unfruchtbar, ja, sehen wir gleich zu Anfang in Vers 1. Ja, Abraham hat schon die Verheißung Gottes bekommen, dass er mal, ja, eine große Anzahl an Nachkommen haben wird. Aber es hat sich noch nichts getan. Ja, schon ein bisschen her, Sarai bekommt keine Kinder. Und sie hatte eine Sklavin, ja, aus Ägypten, Hagar. Und wie ist es, ja, wenn man eine Verheißung bekommen hat, ja, die Jahre gehen ins Land, die Geduld wird natürlich nicht mehr, sondern sie wird weniger. Ja, auch bei Sarai und schlussendlich dann auch bei Abraham. Sie glaubten bestimmt immer noch der Verheißung, aber sie nahmen jetzt, ja, das Heft in ihre Hand. Ja, sie haben sich selber Mittel gesucht, um die Verheißung, ja, in, ja, dass die Verheißung auch Wirklichkeit wird und nicht nur ein Versprechen bleibt. Und sie haben nicht mehr auf Gottes Vorsehung vertraut, sondern einen Plan gefasst, ja, wie sie selber nachhelfen können und diese Verheißung, ja, zur Erfüllung bringen. Und Sarai sagt zu Abraham: Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Ja, Sarai sagt Abraham: Hier ist meine Sklavin, ich gebe dir meine Sklavin zur Frau und, ja, ich möchte, dass aus ihr ein Kind entsteht und dieses Kind dann mein Kind ist. Ja, diese Sklavin soll einfach nur ein Kind gebären und ich werde dann dieses Kind haben, weil ich keine Kinder bekommen kann. Und warum sagt sie das? Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Ja, sie hat sehr wohl verstanden, es ist kein Zufall, ja, dass ich keine Kinder bekommen kann. Ja, Gott hat es so getan. Aber es ist dann schon etwas absurd, dass sie dann sagt, ja, Gott hat meinen Leib verschlossen, jetzt suche ich mir halt einen anderen Weg. Und dass sie nicht auf Gott vertraut, dass er wieder ihren Leib öffnen kann. Ja, derjenige, der den Leib verschlossen hat, der kann ihn auch wieder öffnen. Und dieser Schritt, ja, der zeigt ihr mangelndes Gottvertrauen. Sie hatten beide keine Geduld mehr, dass Gott auf seinem Weg, ja, diese Verheißung zur Erfüllung bringen wird. Und deshalb nutzen sie eigenständig Hagar als Mittel, ja, damit sich diese Verheißung erfüllt. Und, ja, dieser Schritt ist Sünde. Ja, mangelndes Gottvertrauen. Ja, sie stellen sich über Gott, sie machen ihn klein. Und gleichzeitig missachten sie auch, ja, Gottes Gebot schon seit der Schöpfung, dass ein Mann eine Frau haben soll. Ja, sie setzen sich auch darüber hinweg. Und dieser sündige Schritt, ja, der hat noch Auswirkungen bis heute. Ja, bis heute gibt es die Nachkommen Ismaels, die auch noch heute, ja, so wie in der Verheißung, ja, die Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn haben. Und ja, auch das, da sehen wir, Sünde hat Folgen. Ja, nicht nur im Leben von Sarai und Abraham, sondern später auch noch, wie wir sehen, im Leben von Hagar. Und ja, auch heute noch, ja, in den Leben vieler Nachkommen Abrahams. Ja, sobald Hagar dann schwanger wird, ja, dann geht auch sie eine Sünde. Ja, es hört da nicht auf. Wir lesen in Vers 4. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Ja, sie wurde stolz. Sie hat sich über ihre Herrin erhoben. Ja, sie war die Frau von Abraham, aber sie war immer noch die Sklavin von Sarai. Und sie war immer noch ihre Dienerin. Sie musste immer noch das tun, was Sarai ihr gesagt hat. Aber sie hat sich in ihrem Stolz über ihre Herrin erhoben. Und dieser Stolz wird sie dann in Vers 6 auch in die Wüste treiben. Ja, das sehen wir dann gleich. Und Hagar wusste bestimmt auch über diese Verheißung Gottes Bescheid. Ja, viele Jahre sind ins Land gegangen. Abraham wird seinem Haus darüber erzählt haben, was Gott noch mit ihm vorhat. Und Hagar dachte jetzt, ich habe jetzt diese Verheißung in mir. Ja, und Sarai, die, meine Herrin, mit der hat Gott nichts mehr vor. Jetzt bin ich hier. Und das macht sie stolz. Und Sarai geht dann zu Abraham und sagt ihm, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ja, Sarai hat gesehen, was sich da entwickelt hat, wie stolz Hagar wird. Und dass das, was sie eigentlich getan hat, nicht gut ist. Ja. Wenn das der verheißene Nachkomme ist, warum ist Hagar dann so stolz? Warum haben wir hier nur Streit? Warum haben wir hier keinen Frieden? Und sie geht zu Abraham und klagt ihm ihr Leid. Sie beschuldigt ihn eigentlich mehr oder weniger, dass er schuld an ihrem Leid ist. Ja, das Unrecht an mir liegt auf dir. Und sie erwartet sogar, dass Gott kommt und sein Gericht hier Gericht spricht, obwohl sie es ja ist, die diesen Vorschlag eingebracht hat und nur das getan wurde, was sie wollte. Ja, Abraham soll es nun richten. Und vielleicht dachte sogar Abraham bis dahin auch, das ungeborene Kind ist der verheißene Sohn, für meine Nachkommenschaft. So ist es ja auch bei uns, Wir wissen, Gott hat etwas mit uns vor, aber allzu oft helfen wir selber nach und sind bis zuletzt überzeugt, dass das der richtige Weg war, den wir gegangen sind. Und hier wird es nicht anders gewesen sein. Aber bis dahin, war es vielleicht so. Aber wenn dann der Streit aufkommt, wenn man sieht, Gott will eigentlich nicht, dass ich zwei Frauen habe. Ich habe doch zwei Frauen. Hat Hagar mit Sarai ein Problem und umgekehrt. Und dann dämmert es Abraham, das ist nicht der richtige Weg. Und er übergibt Hagar an Sarai, dass sie sich darum kümmert. Ja, Hagar ist immer noch die Sklavin von Sarai und Sarai tut jetzt, was sie tun muss. Sie demütigt Hagar. Was wir hier lesen, hört sich vielleicht so an, würde sie mehr machen, als sie eigentlich zusteht. Ja, es würde sie misshandeln oder durch ihren Stolz Hagar niederdrücken. Aber wir sehen ja auch später, dass Gott, dass der Engel des Herrn zu Hagar sagt, demütige dich unter ihre Hände. Ja, er nutzt das gleiche Wort, was Mose hier nutzt, um zu beschreiben, was Sarai mit Hagar gemacht hat. Hagar war stolz, und sie musste gedemütigt werden. Sie musste wieder lernen, ihre Herrin zu ehren und ihren Stolz abzulegen. Aber das wollte sie nicht tun und deshalb flieht sie vor Sarai. Und da sehen wir später, auch hier, Hagar ist nicht einfach so in Leid. Hagar hat nicht einfach so Probleme in der Wüste, sondern sie ist selbst verschuldet in ihrem Leid. Ihr Stolz hat sie in dieses Leid gebracht. Und diese Verse, die zeigen uns, wozu mangelndes Gottvertrauen führt. Ja, mangelndes Gottvertrauen, das führt von einer Sünde in die nächste. Und wenn wir uns fragen, hält Gott seine Versprechen, dann hoffe ich, dass wir heute sehen, er hält sie ganz sicher. Aber, ja, bestimmt anders als wir denken, bestimmt auch manchmal länger als wir denken, ja, kann es dauern, bis er seine Versprechen wahr macht. Aber wir stehen auch, genauso wie Sarai und Abraham, in der Versuchung, nachzuhelfen. Ja, wenn es mal nicht funktioniert. Und ja, wir möchten die Dinge so tun, wie wir es möchten. Ja, und deshalb können wir hier schon mal festhalten, wir sollten keine Abkürzungen nehmen, sondern ganz auf Gott vertrauen. Und jetzt ab Vers 7. Ja, wir haben jetzt gesehen, Sarai, ja, sie flieht, sie ist stolz, sie möchte sich nicht beugen. Also Hagar flieht, sie ist stolz, sie möchte sich nicht beugen. Und sie geht jetzt in die Wüste. Ja, sie ist auf dem Weg nach Schur. Ja, das ist die Wüste zwischen ja, dem fruchtbaren Nildelta und Israel. Das heißt, sie ist auf dem Weg zurück in ihre Heimat, nach Ägypten. Ja, sie hat ihren Platz verlassen, ihren Platz bei ihrer Herrin und ja, möchte nun wieder nach Hause. Und wir sehen dann gleich in Vers 7, der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste. Das steht hier einfach so. Ja, wir sehen nicht, dass Hagar vorher gebetet hat, dass sie zum Herrn gerufen hat und ihr Leid geklagt hat, sondern der Engel des Herrn, er hat sie gefunden. Ja, er war dort einfach so aus freier Entscheidung. Er hat sich entschieden, dort zu sein. Und er gibt sich nicht zu erkennen. Ja, er sagt nicht, hallo, ich bin der Engel des Herrn, sondern er stellt einfach zwei Fragen. Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Also er spricht sie sogar mit Hagar, Magd Sarais, an. Er weiß ganz genau, wer vor ihr steht. Und er wusste natürlich auch ganz klar schon die Antwort auf seine Fragen. Ja. Hagar war unterwegs nach Ägypten und sie ist auf der Flucht vor Sarai. Aber wir sehen auch, der Engel des Herrn, also für ihn war Hagar immer noch die Sklavin von Sarai. Ja, Hagar konnte nicht einfach so von ihrem Platz fliehen. Ja, sie war hier in der Wüste, sie war in einem Ort, wo sie nicht sein sollte. Ja, als Sklavin von Sarai sollte sie auch bei ihr sein. Aber sie kommt ihrer Aufgabe nicht nach. Und ja, Hagar antwortet wahrheitsgemäß, Und dann gibt der Engel des Herrn ihr einen klaren Befehl. Er sagt ganz klar, was sie tun soll in Vers 9. Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Er sagt nicht, das ist echt traurig, was Sarai da mit dir getan hat. Es ist sehr schlimm, sondern er sagt ihr, wo ihr Problem ist. Ihr Stolz hat sie in diese Wüste gebracht und in ihr Leid. Und sie soll jetzt zurückgehen und genau das tun, was sie eigentlich nicht tun möchte. Ja, sie soll zurückgehen und sich demütigen unter die Hände Sarais. Und sie soll das nicht mehr widerwillig tun, sondern demütig. Aber der Engel des Herrn ist nicht einfach nur gekommen, um ihr zu sagen, was sie tun soll. Ja, sondern er ist auch gekommen, um ihr eine Verheißung zu geben. Und das Gebot hier, das ist nur ein einziger Satz, aber die Verheißung, die nimmt den größten Teil dieses ganzen Gespräches ein. Der Engel des Herrn, der verheißt ihr eine große Nachkommenschaft, die nicht gezählt werden kann. Ja, sie wird einen Sohn gebären und den soll sie den Namen Ismael geben. Und hier steht ihr dann noch in Vers 11, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Ja, Ismael bedeutet, Gott hört. Ja, und der Engel des Herrn sagt dann, du sollst den Namen Ismael, dein Kind Ismael nennen, weil der Herr auf dein Elend gehört hat. Er hat ihr Elend gehört. Ja, er hat nicht ihr Gebet erhört. Ja, davon sehen wir hier nichts. Wir sehen nicht, dass Hagar zu Gott gebetet hat in der Wüste, als sie in diesem Leid war, sondern Gott hat ihr Leid gesehen, gehört. Und deshalb kam er und hat geantwortet. Ja, Gott hat sie nicht einfach zurückgehen lassen nach Ägypten. Gott hat sie hier auch nicht in der Wüste sterben lassen, sondern er hat sie in ihrem Leid gesehen und sich in der Wüste ihr zugewandt und ihr sogar eine Verheißung gegeben. Aber auch das Gebot, zurückzukehren. Er lässt sie nicht einfach da stehen, sondern sie soll auch das tun, was er von ihr möchte. Und dann in Vers 12 sehen wir den letzten Teil der Verheißung. Der Engel des Herrn, der beschreibt hier das weitere Leben von Ismael. Ja, er wird wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Ja, die Nachfahren Ismaels, das sind die heutigen Araber. Und seit der Zeit waren sie als Nomaden auch in der Wüste, in den Wüsten der arabischen Halbinsel unterwegs. Dort haben sie gelebt und es ist auch heute noch genauso, wie es hier steht. Und das Interessante an dieser Verheißung, die erinnert uns ein bisschen an die Verheißung Gottes an Abraham aus 1. Mose 15, Vers 5. Da sagt Gott zu Abraham, und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Ja, Gott hat ihm hier schon einige Jahre vorher eine zahlreiche Nachkommenschaft verheißen. Und später gibt er nicht nur nochmal diese Verheißung der Nachkommenschaft, sondern dann in Kapitel 17, 20 bis 21 sagt er dann hier, also macht er nochmal einen Unterschied, macht Gott nochmal einen Unterschied zwischen Ismael und Isaak. Aber auch für Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich werde ihn segnen und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten. Ja, die Verheißungen für Isaak, die gehen viel weiter als die Verheißungen für Ismael. Ismael hat materiellen Segen von Gott bekommen. Isaak den materiellen und den geistlichen Segen. Und dieser geistliche Segen, der Bund Gottes mit Isaak, der ist viel wichtiger als all die materiellen Dinge. Und Hagar sagt dann nach diesem Gespräch, nach dieser Verheißung in Vers 13, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist dann auch die Jahreslosung für dieses neue Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Oder anders übersetzt, du bist ein Gott des Schauens. Ja, also du bist ein Gott, der sieht. Und wir sehen hier, an dieser Aussage von Hagar und auch an der nachfolgenden drei wichtige Dinge. Ja, erstens, Hagar erkennt, dass der Engel des Herrn Gott selbst ist. Ja, wir lesen hier nur Engel des Herrn, aber welcher Engel kann eine Verheißung geben? Welcher Engel kann auf Elend hören? Ja, nur Gott kann solch eine Verheißung geben und nur Gott kann so zu ihr sprechen. Nur Gott kann genau wissen, wer sie ist, wohin sie geht, was sie tut. Und nur Gott kann ihr sagen, kehre um und demütige dich. Und deshalb, da war nicht einfach nur ein Engel vor ihr, sondern Gott selbst hat mit ihr gesprochen und ihr gesagt, was sie tun soll und ihr eine Verheißung gegeben. Und sie erkennt, ja, dass Gott sich ihr zugewandt hat. Ja, Gott ist nicht einfach nur allgemein ein Gott, der sieht, ja, der alle Dinge weiß, sondern er hat sich ihr ganz persönlich zugewandt. Deshalb sagt sie ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, und er hat sie gesehen in ihrem Leid, ja, denn der Herr hat auf dein Leid gehört und er ist zu ihr gekommen. Ja, er hat es nicht einfach nur gesehen, sondern er ist zu ihr gekommen. Also das Sehen Gottes, ja, dass er sie gesehen hat, das hat Auswirkungen auf ihr Leben. Und sie erkennt die Vorsehung Gottes. Ja, sie erkennt, er hält alles in seiner Hand. Ja, er kann mir diese Verheißung geben, denn er, ja, verspricht es, ja, was er hier getan hat, und er wird es tun. Und auch ich, ja, denkt sie sich, bin in seiner Hand. Ja, und sie sagt ihr dann auch weiter in Vers 13, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Ja, erst nachdem der Engel des Herrn weg war, hat sie erkannt, das war Gott. Ja, das war nicht einfach nur ein Mensch, der da zu mir gesprochen hat, sondern Gott selbst. Deswegen sagt sie hier, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, ja, der mich angesehen hat. Erst nachdem, ja, der Engel des Herrn weg war, erkannte sie, Gott selbst war es. Und ja, Johannes Calvin, der fasst diese Aussage Hagars nochmal in so ein paar andere Worte, ja, diese zwei kurzen Sätze, damit wir das nochmal ein bisschen besser verstehen, uns ein bisschen mehr in Hagar hinein versetzen können. Er schreibt aus der Sicht von Hagar, bis jetzt habe ich Gott nicht gesucht und ihn nicht respektiert. Es sei denn, ich wurde dazu gezwungen, ja, im Hause Abrahams. Dabei hatte er sich zuvor erbarmt, auf mich herabzublicken. Selbst jetzt in der Wüste, wo ich vom Bösen geplagt sofort hätte aufstehen sollen, war ich nach meiner Gewohnheit wie betäubt. Ich hätte auch nie meine Augen zum Himmel erhoben, wenn ich nicht vorher vom Herrn angeschaut worden wäre. Ja, ich habe es vorher schon mal gesagt, wir lesen nicht, dass Hagar zu Gott gebetet hat in ihrem Leid. Ja, sie wollte auch, ja, selbst die Dinge in die Hand nehmen und, ja, von Sarai abhauen nach Ägypten. Und sie wäre niemals auf die Idee gekommen, zu Gott zu beten, wenn Gott nicht selber, ja, ihr Leid gehört hätte und zu ihr gekommen wäre und mit ihr gesprochen hätte. Und deshalb nennt sie hier diese Quelle, ja, das, wir lesen hier das hebräische Wort, aber die Übersetzung ist Brunnen des Lebendigen, der mich schaut. Ja, Gott ist lebendig, er kam zu ihr, hat sie gesehen und deshalb, ja, kann sie auch sagen, ich, ja, schaue auf den Herrn. Und ja, Hagar wandte sich nicht an Gott, ja, in ihrem selbstverschuldeten Leid, aber Gott wandte sich ihr dennoch zu, ja, und hörte sie. Und für uns, ja, wenn wir das auch nur kurz festhalten, ist das doch ein großer Trost. Ja. Wir sind nicht immer in selbstverschuldetem Leid. Ja. Manchmal sind wir, ja, kommt das Leid einfach so zu uns. Aber allzu oft ist es doch so, wir gehen nicht sofort zu Gott. Ja, wir machen nicht das, was wir in dem Lied vor der Predigt gesungen haben, sondern versuchen die Dinge, ja, selbst zu tun. Aber selbst da ist Gott bei uns. Er sieht uns im Leid, er hört uns und er wird zu uns kommen. Aber, ja, wir sollten das nicht zum Anlass nehmen, ja, nicht zu beten und einfach so auf Gott zu warten. Gott möchte, ja, dass wir zu ihm reden, dass wir unser Leid vor ihn bringen und, ja, denn er ist die einzig richtige Adresse dafür. Er, ja, wird zu uns kommen und, ja, seine Versprechen geben. Danke. Also Gott geht Hagar ja nach in ihrem Widerstand. Er erinnert sie an ihre Pflicht, ja, was sie tun muss. Und er gibt ihr eine Verheißung, ja, damit sie nicht widerwillig zurückkehrt, sondern bereitwillig ihrer Aufgabe nachkommt. Ja, und wir sehen hier in diesem ganzen Abschnitt, dass ja, Sünde zu Leid führt. Ja, Sünde bleibt nicht ohne Schmerzen in unserem Leben. Aber wir sehen auch, dass Gott dennoch ja, auf seine Kinder schaut. Ja, er hätte Hagar einfach ja, da in der Wüste sterben lassen können, aber Gott hat sich ihr zugewandt, obwohl sie selbst verschuldet, ja, durch ihren Stolz, wegen ihrem Stolz, in diesem Leid steckt. Und wir sehen, ja, er schaut auf uns, ja, auch auf uns, indem er uns Gebote, ja, in seinem Wort gibt, indem er uns Verheißungen gibt und indem er unser Leiden und unsere Gebete hört. Aber wieso können wir uns denn dessen sicher sein? Ja, warum sind denn Gottes Verheißungen, die wir hier in seinem Wort lesen, ja, warum sind seine Gebote so wichtig für uns? Und warum können wir uns wirklich sicher sein, dass Gott unser Leid sieht, ja, dass er unsere Gebete hört? Das kann nur ein Gott tun, der wirklich alles weiß, ja, der wirklich ein sehender Gott ist, wie hier, ja, der mich sieht. Ja, und das muss wirklich jeder Einzelne von uns sagen können, sonst hat das für uns hier keine Relevanz. Ja, es muss ein Gott sein, der alles in seiner Hand hält, der nichts dem Zufall überlässt. Sonst kann er auch kein Versprechen geben, ja, wenn es da noch einen Zufall gibt oder wenn da Dinge sind, die nicht in seiner Macht stehen, die nicht unter seiner Kontrolle sind, kann er uns auch keine Versprechen machen. Und es muss ein Gott sein, der über uns steht, ja, der ewig lebt. Also, was müssen wir wissen, damit wir auch hier ja, ermuntert werden für das neue Jahr, damit wir auch hier sehen können, ja, was Gott tut in unserem Leben. Wir müssen wissen, dass Gott wirklich alles sieht. Ja, Gott ist allwissend. Ja, das ist seine Allwissenheit. Und er weiß nicht nur einfach alles, ja, denn das hätte ja auch so sein können, dass Gott alles weiß. Er ist kein passiver Zuschauer, sondern er ist aktiv dabei, ja. Da er alles weiß, wird er auch nach seinem Wissen handeln, ja. Er wird da sein, er wird Dinge tun. Und das sehen wir ganz schön im Psalm 147. In den ersten 5 Versen, Psalm 147. Die Verse 1 bis 5. Halleluja! Ja, es ist gut, unserem Gott zu spielen. Ja, ein Lobgesang ist schön, ist lieblich. Der Herr baut Jerusalem auf, die Zerstreuten Israels sammelt er. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind, er verbindet ihre Wunden. Er zählt die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht, seine Einsicht ist ohne Maß. Ja, hier in den Versen sehen wir, Gott ist derjenige, der Jerusalem aufbaut. Gott ist derjenige, der die Zerstreuten Israels sammelt. Gott ist derjenige, der die zerbrochenen Herzen heilt. Gott ist derjenige, der die Wunden verbindet. Und warum kann er das tun? Ja, Vers 5. Er ist reich an Macht. Ja, er ist groß. Er ist allmächtig. Und seine Einsicht, sein Wissen ist ohne Maß. Ja, sein Wissen ist unmessbar, also er ist allwissend. Und das ist die Begründung für all sein Tun. Er kann die Dinge tun, ja, und er wird sie tun. Und deshalb, ja, kann er uns auch Verheißungen geben und deshalb hat er uns Verheißungen gegeben in seinem Wort. Ja, er hat uns Dinge versprochen und ja, er kennt nicht einfach nur die Zukunft, sondern ja, er gestaltet die Zukunft. Er weiß nicht einfach nur, was in der Zukunft sein wird, sondern ja, er kann ganz genau sagen, wie er es haben möchte und so wird er es auch tun. Ja, alles ist ihm untertan, alle Menschen, die Natur, alles. Ja, und deswegen gibt es auch keinen Zufall in unserem Leben. Und wenn Gott ein Versprechen gibt, ja, wir schauen uns gleich noch eins an, dann wird er dieses Versprechen auch halten, weil er es kann. Ja, er ist allmächtig, er ist allwissend. Und deshalb sagt er auch Hagar hier in der Verheißung, ich will deine Nachkommenschaft sehr mehren. Er sagt nicht einfach nur, ja, du wirst viele Nachkommen haben, ja, es wird ihm gut gehen, sondern ich selbst, ja, will deine Nachkommenschaft sehr mehren. Aber warum, ja, sind Gottes Allwissenheit, sind Gottes Allmacht so ein großer Trost in unserem Leben? Ja, wenn Gott ein ewiger Gott ist, ja, wenn er außerhalb von unserer Zeit steht, dann ist er auch schon seit aller Ewigkeit allwissend. Ja, er weiß schon seit aller Ewigkeit alles. Auch alle Dinge, die uns betreffen. Ja, das Leid, was noch vor uns liegt, all die Dinge, die wir tun werden, all das weiß er. Und er weiß es schon seit aller Ewigkeit. Und ja, nichts kann diesem Wissen hinzugefügt werden. Ja, Gott lernt nicht. Gott weiß immer alles. Er ist nicht so wie wir, dass wir uns erstmal informieren müssen, dass wir immer nur auf eine Stimme hören können. Ja, Gott weiß schon immer alles. Und deshalb, ja, können wir ganz ihm vertrauen. Ja, er weiß, was in der Zukunft passiert und alles, was er weiß, wird in der Zukunft passieren. Ja, und er weiß es nicht, weil er mal gelernt hat, ja, sondern die Dinge, die passieren, passieren, weil er es weiß. Ja. Und das, ja, ist ein großer Grund, warum wir ihm vertrauen können, wenn er uns eine Verheißung gibt. Das sehen wir auch in Jesaja 46, 9 bis 10. Das lese ich nur kurz vor. Erinnert euch an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Ja, Gott kann sagen, das, was ich möchte, mein Ratschluss, ja, mein Wohlgefallen, meinen Willen, das wird auch so kommen. Ja. Und keiner kann dagegen vorgehen und kann etwas anderes sagen oder etwas dagegen tun. Ja. Keiner kann uns das nehmen, ja, dass Gott das gesagt hat und dass Gott uns seine, ja, Versprechen gibt. Aber wie genau, ja, sollte uns das denn jetzt verändern? Ja, dass wir wissen, Gott ist allwissend, Gott ist allmächtig, dass wir hier gesehen haben, ja, wie Gott zu Hagar kommt, dass er ihr ein Gebot gibt, ja, etwas, was sie tun soll, dass er ihr aber auch Verheißungen gibt und dass er sie sieht. Wie sollte uns, ja, das verändern? Da habe ich drei Punkte. Ja, der erste Punkt. Gott übersieht uns nicht. Ja, Gott hört unser Gebet und er gibt uns Verheißungen. Wenn Gott allwissend ist, brauche ich keine Angst haben, dass ich, wenn ich bete, in irgendeiner Warteschlange stehe, sondern Gott hört zu jeder Zeit alle Gebete. Er weiß schon, bevor wir unseren Mund aufmachen, was wir sagen werden. Ja? Und er weiß sogar ohne Gebet, in welchem Leid wir sind. Und ja, wir sehen hier auch, Gott war nicht nur mit Abraham. Ja, Gott hat sich nicht nur einem Menschen zugewandt, weil er sonst ja seine Kapazitäten auslasten würde. Ja, Gott geht auch zu Hagar, der Sklavin. Und wir sehen, keiner ist ihm zu gering. Und wir können wirklich sagen, ja, Gott sieht alles, Gott sieht auch uns, ja, er hört unser Gebet und es geht nicht unter. Ja, selbst wenn mehrere Millionen Christen zu ihm beten, weiß er schon, was jeder einzelne von diesen Menschen beten wird. Und ja, wenn wir im Leid sind, dann sollten wir ganz ihm vertrauen. Ja, ihm und seinen Verheißungen, ja, die er uns gegeben hat. Und das wird helfen. Ja, wir müssen in seinem Wort forschen, ja, was er uns versprochen hat, und daraus lernen. Ja, wir sehen ein ganz großes Versprechen, woran ich ja öfter denken muss, was ja, ich finde, so ein bisschen über allen großen Versprechen steht, in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Ja, wenn wir ein Kind Gottes sind, dann ja, wird selbst das Leid zum Guten mitwirken. Ja, wenn wir, ja, hier steht es, die allen, die Gott lieben und allen, ja, die nach Vorsatz berufen sind, die also seine Kinder sind, da werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Aber was ist das Gute? Das vergessen wir vielleicht manchmal. Ja, das Gute steht ja ein Vers weiter. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, im Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und ich lese auch noch Vers 30. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen, und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Ja, das Gute ist nicht, dass wir hier viel Geld haben, dass es uns gut geht, ja, das ist auch nicht das Gute, sondern das Gute ist, dass wir ja dem Bild seines Sohnes gleichförmig werden. Also, dass wir so werden, wie Christus ist, ja. Und dieser Prozess, ja, dieses Ziel Gottes mit seinen Kindern, der beginnt heute, ja. Der läuft schon. Und da hat Gott einiges an Arbeit mit uns, ja. Und dieser Prozess, der wird hier nicht zu Ende sein auf dieser Erde. Der wird erst in der Zukunft bei ihm, ja, beendet werden. Und deshalb sagt Paulus hier auch in Vers 30, diese hat er auch verherrlicht. Also alle, die er zuvor bestimmt hat, im Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, diese hat er auch verherrlicht. Unsere Verherrlichung ist erst in der Zukunft, ja, bei ihm. Aber für Paulus ist dieser Fakt so sicher, dass er das hier in der Gegenwart schreibt. Er sagt, wir sind schon verherrlicht, obwohl es nicht so ist. Ja, aber es wird so sicher sein, dass es so kommt, dass Paulus hier sagt, es ist schon so. Und ja, egal in welchem Leid wir stecken, Gott hat uns ja versprochen, dass selbst dieses Leid, ja, dazu beiträgt, dass wir Christus immer ähnlicher werden. Wir verstehen vielleicht nicht sofort, wie genau und ja, wie alles zusammenhängt, und es ist unerträglich, ja. Aber ja, selbst Hagar, ja, die selbst verschuldet im Leid war, hat am Ende profitiert, ja. Selbst Hagar erkannte Gott, ja, konnte Gott erkennen, weil er sich ihr zugewandt hat im Leid. Und dabei war sie selbst verschuldet, ja, im Leid. Also, er forscht, ja, in seinem Wort, sucht nach den Verheißungen, nach den Versprechen und dann glaubt, ja, dass Gott das wirklich mit, ja, uns tun kann. Und der zweite Punkt, ja, was wir lernen, Gott sieht uns. Also können wir uns nicht verstecken. Ja, wenn Gott sieht, wenn Gott uns immer sieht, dann gibt es kein Verstecken. Ja? Gott ist allwissend und er kennt jede Kleinigkeit in unserem Leben. Er kennt alle unsere Gedanken. Er weiß ganz genau, wo wir sind. Er weiß, was wir machen. Immer und zu jeder Zeit. Ja, und Hagar, ja, die wollte sich nicht demütigen. Sie ist voller Stolz in die Wüste gegangen. Aber, ja, und sie dachte dort nicht an Gott. Ja, sie dachte dort nicht an den Gott, der Abraham einen Nachkommen verheißen hatte. Sie dachte nur an sich. Aber Gott fand auch sie. Ja, er hat sie nicht dort gelassen. Ja, er suchte sie auf und stellte unbequeme Fragen. Er legte den Finger direkt in die Wunde. Ja, er ist direkt auf das Problem zugegangen und gab ihr den Auftrag, sich zu demütigen. Und ja, so sollten wir wissen, auch wir werden mit unseren Sünden, ja mit unserem Stolz nicht davonkommen. Ja, in unserem Leben. Vielleicht haben wir noch das eine oder andere, wo wir ganz genau wissen, das ist Sünde, aber wir halten daran fest, ja, so wie Hagar an ihrem Stolz. Aber Gott wird auch uns begegnen. Ja? Und Gott hat uns hier in seinem Wort seine Gebote gegeben. Ja, das, was wir tun sollen. Genau wie Hagar gesagt hat, demütige dich, kehre um, ja, zu Sarai. Genauso hat er uns auch Dinge gegeben, die wir tun sollen. Und wenn wir das nicht tun, dann sieht uns Gott. Ja, und er wird uns da nicht alleine lassen, sondern er wird uns auch da sehen, ja, und zu uns kommen. Das sehen wir zum Beispiel in Hebräer 12, ja, was Gott tut, wenn wir in der Sünde verharren. Er wird uns züchtigen. Ja, in Hebräer 12, 4, ab Vers 4. Ihr habt noch nicht gegen die Sünde ankämpfend bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen oder auch Töchtern spricht. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr denn Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleisch als Züchtiger und scheuten sie. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene, also die Väter, zwar züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden sind. Ja, diese Verse hier aus Hebräer, es ist uns eine Warnung, ja, aber auch eine Ermutigung. Ja, Gott meint es gut mit uns. Ja, er straft uns nicht einfach so, sondern er wird uns durch, ja, seine Züchtigung, wenn wir in der Sünde verharren, wird er uns verändern, sodass wir ihm immer ähnlicher werden. Ja, all das dient auch wieder dem Ziel, ja, wie es in Römer 8, 28 bis 30 steht, dass wir Christus immer ähnlicher werden. Und ja, wir sollten wissen, wenn wir in der Sünde verharren und sein Kind sind, dann wird er uns sicher züchtigen. Ja, deshalb, ja, können wir schon heute daraus lernen und Buße tun, ja, über die Dinge, die noch in unserem Leben sind, dass wir es so machen wie Hagar, dass wir zurückgehen, ja, zu Sarai, dass wir die Dinge tun, ja, die er von uns möchte. Und wir sehen hier in diesem zweiten Punkt, ja, von Gott gesehen zu werden, ja, das ist, ja, zum Teil eine schmerzhafte, aber schlussendlich immer, ja, eine freudige Erfahrung. Ja, im Hier und Jetzt können wir nicht alles verstehen, aber wenn wir bei ihm sein werden, dann, ja, so wie es hier in Hebräer 12 steht, dann, ja, werden wir die friedsame Frucht der Gerechtigkeit haben. Ja, und noch ein dritter Punkt. Ja, wir haben jetzt nur auf uns Kinder Gottes geschaut, ja, aber Gott sieht auch die Gottlosen. Gott ist allwissend, ja, und keiner kann ihm entkommen. Keiner kann sich vor ihm verstecken. Ja, in der Wüste, keiner kann, ja, etwas tun, was Gott nicht sieht. Ja, Gott weiß auch alles über dich, ja, wenn du nicht sein Kind bist. Er kennt dich, deine Gedanken, er weiß jede deiner Sünden. Jede einzelne kann er dir aufzählen. Und ja, wenn du im Gericht vor ihm knien wirst, dann wird er das auch. Ja, dann wird er dir ganz genau sagen, warum du, ja, verurteilt wirst. Und Gott hat hier, ja, mit Hagar nicht lange gesprochen. Ja, sie konnte sich nicht verstellen. Ja, sie konnte auch nichts abstreiten. Er wusste alles. Ja, und bis dahin dachte sie vielleicht, ja, dass sie ihr Leben in der Hand hält und alle Dinge rein zufällig passieren. Sie glaubte nicht an einen Gott, der ihr Leben in seinen Händen hält. Deswegen, ja, hat sie sich auch nicht ihm zugewandt. Genauso, ja, ist es mit den Gottlosen. Auch, ja, du vertraust Gott nicht. Ja, auch du denkst, dass Gott ja nicht der Herr und König über dein Leben ist. Auch du denkst, dass du völlig frei bist und machen und tun kannst, was du willst. Aber, ja, auch die Bibel sagt auch dazu etwas. Das ist nicht so, ja. Zum Beispiel im Psalm 7, die Verse, ja, 12 bis 13. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der jeden Tag zürnt. Ja, Gott ist jeden Tag zornig auf die Sünde. Wenn er nicht umkehrt, also der Gottlose, so wetzt er, Gott, sein Schwert. Seinen Bogen hat er gespannt und ihn gerichtet. Und Werkzeuge des Todes hat er für ihn bereitet, seine Pfeile macht er brennend. Ja, vielleicht denkst du, mir kann niemand was anhaben. Ja, ich bin gesund, ich schütze mich überall, ich ernähre mich gesund, ich mache viel Sport, ich bin ein ganz guter Mensch. Ich werde noch lange leben. Aber die Realität ist eine andere, wie hier in diesen Versen steht. Die Gefahr für jeden Gottlosen ist so groß, dass hier das Bild von einem gespannten und gerichteten Bogen genommen wird. Ja, der Pfeil liegt am Bogen und Gott muss diesen Pfeil des Todes nur loslassen und dein Leben ist vorbei. Ja, es kann heute der Fall sein, aber du hast es nicht in deiner Hand. Ja, auch du bist in seiner Macht. Und deshalb gibt es nur eine mögliche Reaktion, ja, die dich da wegbringt. Du musst dich Gott zuwenden, ja, dich ihm anvertrauen und so wie wir es auch schon in der Einleitung gehört haben, ja, Jesus Christus zuwenden im Glauben. Ja, wir sehen, dass neue Jahr, ja, wird nicht nur Gutes für uns haben, wir werden auch, ja, im Leid sein, egal ob selbst verschuldet, durch unsere Sünde oder durch andere äußere Einflüsse. Vielleicht, ja, wir haben es gehört, stecken wir auch gerade mitten im Leid. Und deshalb sollten wir in diesem Jahr, ja, wenn wir diese Jahreslosung vor Augen halten, nicht vergessen, Gott sieht uns. Ja, er wendet sich uns zu und ja, er lässt uns nicht alleine, ja, auch in unserer Sünde, sondern er wird an uns arbeiten, auch in diesem Jahr. Und ganz wichtig, ja, nochmal, wie wir es in dem Lied vorher gehört haben, lass uns nicht warten, ja, in unserem Stolz, wenn wir in Leid, in Problemen stecken, sondern sofort, ja, zu Gott gehen, zu ihm gehen, ihn bitten, ja, dass er uns hilft. Ja, er gibt uns die Gebote, er gibt uns Versprechen und das sehen wir alles in seinem Wort. Deswegen müssen wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Wir müssen die Dinge tun, die er möchte und ihm vertrauen. Wir dürfen wissen, dass er uns sieht, dass er uns hört und ganz genau weiß, ja, was in unserem Leben ja, abgeht. Ja, ich bete noch. Vater im Himmel, wir danken dir für ja, diese wunderbare Geschichte, dass wir ja, daraus sehen dürfen, wie du handelst. Ja, wir danken dir, dass du ganz klar ja, sagst, was du von uns möchtest, dass du uns aber auch Versprechen gibst und wir ganz sicher wissen dürfen, dass du ja, deine Versprechen wahr machst, dass du sie hältst. Und ich danke dir, dass wir ja in dieses neue Jahr gehen dürfen und wissen dürfen, dass du ja auch uns siehst, dass du dich uns zugewandt hast. Und ja, ich bitte dich wirklich um Ermunterung, um ja, Freude aus diesen Dingen für alle, die ja im Leid stecken, die ja nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich bitte dich, dass du doch Kraft und Mut schenkst, ja, dass gerade in diesen Zeiten ja doch jeder Einzelne auf dich schaut und ganz dir vertraut. Amen.